So, willkommen zurück zum Hypertrophy Cast. Wir sind jetzt beim Q&A angelangt, haben im ersten Teil Unterhaltung über Top- und Back-Off-Sätze geredet. Hört auf jeden Fall rein. Wir haben das Thema auf jeden Fall gut ausgeschlachtet und jetzt haben wir noch ein paar Zuhörerfragen bekommen, die wir jetzt ja beantworten wollen. Da sind auf jeden Fall ein paar interessante Fragen dabei, die ja auch relativ schwer sind zu beantworten, aber wir versuchen dann einfach unser Bestes und ich würde sagen, hey, wir starten direkt mit der Frage von Tim. Über die haben wir uns gerade schon so ein bisschen den Kopf zerbrochen, aber ich glaube, wir wissen jetzt, was du meinst, Tim. Erstmal schreibt er vorneweg, geiler Podcast, freue mich auf jede Folge. Hey, sehr korrekt, freut mich, dass du ja hier Gefallen dran hast, ein bisschen was mitnehmen kannst. Und deine Frage: Wie handhabt man am besten den Wiedereinstieg nach dem Deload mit Diet Break in der Diät? Volumen war zuvor konstant für 8 Wochen. Ist die typische Intro-Week zu wenig stimulativ, um weiter zu diäten, oder reicht der Stimulus durch die Dekonditionierung aus? Danke schon mal und beste Grüße an euch, Tim. Genau, um das nochmal so ein bisschen, ja, in meine Worte vielleicht auch zu fassen. Okay, du bist am Diäten, hast jetzt schon deinen ersten Diätzyklus absolviert, der hat 8 Wochen gedauert, dein Volumen war konstant und in der Deload-Woche hattest du dann einen Diet Break bei Erhaltungskalorien und willst jetzt deine Diät fortsetzen und fragst dich, ob der Stimulus, den du in der Intro-Week setzt, ausreicht, um deine Muskulatur in dieser Woche zu halten, oder ob du jetzt auch mit ein bisschen weniger Trainingsstress in die erste Woche reingehen kannst, weil du halt eben aus dem Deload kommst und halt eben so ein bisschen dekonditioniert bist. Auf jeden Fall eine interessante Frage. Ich weiß nicht, wer von euch möchte da mal loslegen?
Ja, also was man zu der Frage im Vorhinein vermutlich anfügen muss, also alles, was wir jetzt danach sagen werden, kann komplett falsch sein, weil es einfach darauf ankommt, was du davor gemacht hast. Und wenn wir das eben nicht wissen, kann man schwer beurteilen, ob der Stimulus sozusagen ausreicht, um Muskelerhalt zu stimulieren, was letztendlich ja der gleiche Signalweg ist, wie Muskelaufbau zu stimulieren. Grundsätzlich ist es so, dass der Umfang, den du benötigst, um Muskulatur zu erhalten, deutlich geringer ausfällt als der Umfang, den du benötigst, um Muskulatur aufzubauen. Und wenn wir davon ausgehen, dass du deine Diät, die du über 8 Wochen durchgeführt hast, so wie wir das hier jetzt rauslesen können, der Chris hat das Soundprobleme. Der Rasenmäher ist ausgestellt. Okay, dann machen wir mal weiter.
Hey, hättet doch einfach so weitermachen können.
Okay,
Alles
ja,
klar.
Ja,
ist gut.
Wir haben gewartet,
Ehrenmänner.
dass die Soundkulisse wieder stimmt.
Sehr.
Genau, um vielleicht nochmal von vorne anzufangen. Also der Umfang, den du benötigst, um Muskulatur zu erhalten, ist zumindest in einem isokalorischen Zustand oder in einem Kalorienüberschuss weitaus geringer als der Umfang beziehungsweise die Arbeit, die du insgesamt benötigst, um Muskulatur aufzubauen. Man spricht da immer so ungefähr von einem Drittel von dem, was du eben benötigt hast, um Muskulatur aufzubauen, was von einzelnen Untersuchungen kommt, die auch nicht in einem Defizit stattgefunden haben, weshalb es schwer ist, da eben ja konkrete Empfehlungen zu geben. Wovon ich jetzt aber mal von ausgehe, dass du in diesen 8 Wochen nicht in einem Bereich gearbeitet hast, der grundsätzlich irgendwo an der Grenze dazu liegt, dass du Muskeln abbaust. Heißt, du hast dich wahrscheinlich irgendwo in einem Bereich befunden, der auch in der Offseason dazu geführt hat, dass du Muskulatur aufgebaut hast. Wenn du nach 8 Wochen einen ähnlichen Umfang fährst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du weiterhin einen ausreichend hohen Reiz setzen wirst, um die Proteinsynthese so anzuregen, dass du eben Muskulatur erhältst. Zum einen aus dem Grund, weil du nur 8 Wochen in einem Defizit warst und dementsprechend einfach auch irgendwo so diese Neigung, Muskulatur abzubauen, vom Organismus ausgehend nicht so hoch sein sollte, wie wenn du jetzt beispielsweise am Ende von einer Vorbereitung wärst und du in einem sehr hohen Defizit gleichzeitig auch noch wärst und somit irgendwo die Ausgangslage deutlich schlechter wäre. Dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass eine Dekonditionierung in diesem Sinne nicht wirklich stattfindet, weil wir so oder so für dieses Konzept keine wirkliche Evidenz dafür haben. dass irgendwo eine Anpassung an einen bestimmten Arbeitsumfang auftritt, von dem ausgehend Umfang erhöht werden muss, um weiterhin eben einen ausreichend hohen Stimulus zu setzen. Das wird sicherlich irgendwo in deiner Anfangszeit, deine Trainingslaufbahn so sein, dass du den Umfang anheben musst, um Muskulatur aufzubauen, weil du einfach ganz am Anfang durch alles Muskulatur aufbaust, selbst durch Ausdauertraining, wenn du davor keinerlei sportliche Aktivität hattest. Aber um nochmal konkret auf deine Frage zurückzukommen, ich würde die Intro-Woche so gestalten, wie du sie auch davor gestaltet hast, unter der Prämisse, dass deine regenerativen Kapazitäten noch ähnlich geblieben sind. Der grundsätzliche Vorteil oder der Sinn einer Intro-Woche ist einfach, dass du eine Dekonditionierung aufgreifst, aber nicht im Sinne davon, dass sozusagen Muskelaufbau schwerer zu erzielen ist, sondern dass du einfach eine höhere Anfälligkeit hast, Muskelschäden zu erzeugen, und durch einen geringeren Umfang in der ersten Zeit des Zyklus, beispielsweise eben über eine Woche oder auch über 2 bis 3 Wochen, umgehst du eben das Risiko, dass du durch ein zu hohes Ausmaß an Muskelschäden weniger Muskeln aufbaust, weil du eben in diesem Szenario einen größeren Anteil dieser Proteinsynthese dafür aufwenden müsstest, um eben diese Muskelschäden erstmal wieder zu reparieren, um auf dein Ausgangsniveau zu kommen. Also so als Fazit würde ich persönlich sagen, dass ich, wenn eben die regenerativen Kapazitäten unverändert sind, wovon ich ausgehe in diesem Kontext, dass ich die Intro-Woche genauso angehen würde wie davor.
Ja, würde ich voll unterschreiben. Allgemein ist die Frage für mich persönlich ein bisschen schwer zu verstehen, weshalb ich es mal ein bisschen allgemeiner einfach halten würde.
Gerne.
Prinzipiell kommst du ja von der Ausgangsposition im besten Fall, wo du für jede Muskelgruppe ein gewisses Maß an Training etabliert hast, wo du weißt, dass das in einem mehrwöchigen Zeitraum irgendwo zu einer Verbesserung in Form der Kraft führt. Das ist ja für uns so der Indikator, den wir nutzen, um zu beurteilen, ob eben ja der Trainingsstress so dosiert ist, dass eben daraus auch eine positive Anpassung resultiert. Wie Frederik auch schon angemerkt hat, also das, was sozusagen den Muskelaufbau stimuliert, sollte eigentlich im Kaloriendefizit von der Herangehensweise im Training unverändert beibehalten werden, damit man eben versucht, innerhalb der einzelnen Muskelgruppen auf einen Großteil der Muskelfasern immer noch ähnliche mechanische Reize zu bringen. Dementsprechend ja, würde ich generell versuchen, innerhalb von einem Kaloriendefizit, wenn du das jetzt zum Beispiel beginnst, den Arbeitsumfang für alle Muskelgruppen über einen Großteil der Wochen relativ unverändert zu halten. Aber dann natürlich auf wöchentlicher Basis einfach evaluieren, ob dir dadurch eben auch, also ob das eben auch damit verbunden ist, dass du tatsächlich auch so deine Baseline-Performance, die du hast in einzelnen Übungen, größtenteils halten kannst. Beziehungsweise, dass man das halt auch abgleicht mit dem Ermüdungszustand und natürlich mit der Entwicklung der Trainingsleistung über die Wochen. Wenn du jetzt zum Beispiel für die Brust bei Bankdrücken, Flies, beim Schrägbankdrücken jede Woche in jeder Einheit schwächer wirst, dann muss man sich das Szenario natürlich mal genauer anschauen.
Ja, ich glaube, um da vielleicht noch etwas mehr Kontext zu geben,
ja,
dass es grundsätzlich deutlich wahrscheinlicher ist, dass du mehr machst, als du benötigst, um Muskulatur zu erhalten, als dass du zu wenig machst. Und in diesem Beispiel, was du jetzt eben gerade genannt hast, hattest, Johannes, dass eben die Leistung von Woche zu Woche sogar abfällt, was äußerst unwahrscheinlich ist, wenn der Trainingsstress einigermaßen sinnvoll reguliert ist und du dich nicht eben am Ende einer Wettkampfvorbereitung befindest, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Trainingsstress zu hoch ausfällt, anstatt dass er eben zu gering ausfällt, um Muskulatur zu erhalten. Und dementsprechend würde ich, wenn du dich länger in einem Defizit befindest, viel mehr darauf achten, wie die Stressreaktion auf das jeweilige Training ausfällt. Heißt, kannst du dich von einer zu einer erholen wie davor oder nicht? Und wenn du das nicht kannst, spricht eben mehr dafür, das Volumen zu reduzieren oder zumindest die Übungsauswahl zu überdenken, um eben den Trainingsstress etwas nach unten zu bringen. Weil, wie gesagt, meiner Erfahrung nach ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass die Arbeit zu hoch ausfällt in einem Defizit, als dass sie zu gering ausfällt, um eben Muskulatur zu erhalten.
Ja, im darauf auch hinaus. Also für mich ist jetzt die, wenn wir es jetzt lediglich das Volumen betrachten, ja, kann es natürlich auch sein, dass da innerhalb von wirklich einer langen Diät, auch zum Beispiel der Wettkampfvorbereitung, dass da natürlich auch gewisse Anpassungen nach unten stattfinden müssen, einfach weil es von den Regenerationskapazitäten so nicht machbar ist und sich ja das auch in hohem Maß negativ auswirken kann und du tatsächlich wahrscheinlich weniger Muskulatur erhältst, wenn einfach dauerhaft die Belastung deutlich über dem liegt, was du regenerieren kannst. Und deine Leistung wirklich, ja, möglichst hoch auch zu halten. Generell, was ich noch anmerken möchte, ist, dass, ja, ich glaube, man braucht sich keine Sorgen darüber machen, auch wenn jetzt innerhalb von einem Kaloriendefizit, auch selbst in der Wettkampfvorbereitung, wenn auch mal vereinzelt der Arbeitsumfang in einer einzelnen Woche mal ein bisschen. Mhm. Also viele haben das, glaube ich, auch so ein bisschen im Kopf, dass die, ja, dann wirklich denken, ich kann jetzt auf keinen Fall weniger machen, jetzt in Form von Arbeitssätzen, sonst dann nicht die entsprechenden Reize für den Muskelerhalt. Und was da, denke ich, wichtig ist, dass man einfach versteht, dass das jetzt auf die Arbeitssätze per se gesehen auch immer so ein gewisses dynamisches Spektrum ist. Und ja, du dieses Spektrum auch nicht immer voll ausreizen musst und sich das auch je nach Ermüdungszustand auch von Tag zu Tag so ein bisschen verschieben kann. Ja. Ja.
Hey, sehr, sehr gute Gedanken. Ich denke, da haben wir enorm viel rausgeholt aus der Frage und ich glaube, der Tim wird da auf jeden Fall ja von eurer Expertise da profitieren können. Ich hätte da jetzt noch einen kurzen Gedanken zu. Du hast jetzt von der typischen Intro-Week gesprochen und hattest ja auch den Begriff Dekonditionierung gewählt. Und ja, also die typische Intro-Week gibt es ja eigentlich jetzt so nicht, weil es eben immer abhängig von dem Grad der Dekonditionierung ist. Und das ist von Person zu Person sehr, sehr unterschiedlich und auch intraindividuell, auch abhängig von den jeweiligen Muskelgruppen. Es gibt halt einfach, je nachdem, wie vielleicht auch die Fasertypen ausgelegt sind, Muskelgruppen, die deutlich ja schneller ermüden, auch länger brauchen, um zu regenerieren. Und je nachdem mag es vielleicht auch sein, dass dein Rücken auch nach einer Deload-Woche vielleicht gar nicht so stark dekonditioniert ist, beziehungsweise auch in Woche 1 vielleicht gar nicht so anfällig für Muskelschäden ist und du dementsprechend vielleicht auch gar nicht so viel an den Trainingsparametern im Endeffekt dann ändern musst. Ne? Also ich meine, du musst dich dann im Endeffekt fragen, wenn ich jetzt Pull trainiere, Langhantelrudern mache, Latzug mache, Kabelrudern mache, ist dann der Rücken wirklich sore, dass er dann bei der nächsten Einheit nicht mehr wirklich performen kann? Wenn die Antwort nein ist, dann was willst du in der typischen Intro-Week oder was willst du an deiner Intro-Week dann ändern? Also es sollte dann schon irgendwo auch aus einer Bedarfsanalyse hervorgehen, was für Anpassungen wir dann eben vornehmen und das kann halt eben sehr, sehr unterschiedlich sein. Bei einem ADL, ne, ich denke, da ist es sehr, sehr allgegenwärtig, dass man dann da doch einen sehr, sehr starken Muskelkater zum Beispiel auch in den Hamstrings bekommt. Die sind halt einfach eben auch ein bisschen anfälliger, weil sie zum Beispiel eben auch in der ja, gedehnten Position ne, unter Last eben bei der Übung zum Beispiel sind, zum Beispiel auch eine Charakteristik, die halt vermehrte Muskelschäden hervorrufen kann. Da muss man dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, deswegen da einfach nur noch für dich, so diese typische Intro-Week gibt's nicht, weil Individuen unterschiedlich schnell Ermüdung abbauen und auch unterschiedlich auf eine gewisse Belastung in Form von Muskelschäden dann auch reagieren. Also guck, dass du es so ein bisschen eben an dich eben auch wiederum anpasst. Das haben wir auch im ersten Teil der Unterhaltung schon so ein bisschen besprochen, dass es halt eben nicht so ja diesen universellen Ansatz gibt, der für alle funktioniert. Von daher guck halt wirklich, okay, muss ich den Trainingsstress runterfahren, damit ich keine Overlapping Soreness habe, die dann auch in die nächste Einheit reingeht und wenn nicht, vielleicht musst du auch gar nicht so viel am Stimulus in der ersten Woche ändern. Das wäre noch so ein Gedanke von meiner Seite.
Absolut. Also ich glaube, es ist immens wichtig, das irgendwo auch individuell zu bestimmen, weil es ja auch irgendwo davon abhängig ist, wie ich deloade. Es gibt Leute, die deloaden, indem sie nicht einmal in der jeweiligen Trainingswoche das Gym betreten. Und es gibt eben auch Herangehensweisen, die einen Deload so auslegen, dass einfach der Arbeitsumfang wesentlich geringer ist und dafür die relative Intensität trotzdem auch noch auf einem moderaten Maß bleibt. Und wenn ich irgendwo mich tendenziell eher in diesem Bereich bewege, ist die Arbeit, die ich nach dem Deload verrichten kann, vermutlich etwas höher, zumindest bei einigen Muskelgruppen, was sicherlich auch wieder von Individuum zu Individuum abhängig ist. Aber sie wird vermutlich höher sein, als wenn ich den Deload so angehe, dass ich einfach ins Training gehe und ein bisschen rumpumpe, weil ich da vermutlich einfach nicht diese Fasern rekrutiere, die eben auch dazu führen, beziehungsweise die Belastung dieser Fasern, die dazu führt, dass ich eben verstärkt Muskelschäden anhäufe. Und wenn ich eben im Deload die relative Intensität noch in einem moderaten Maß halte, wie zum Beispiel bei Mehrgelenksbewegungen vielleicht im Bereich von einer API 5 bis 7 und bei Isolationsübungen bei 6 bis 8, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich auch höher, dass ich einen ähnlichen Umfang fahren kann, beziehungsweise einen leicht höheren Umfang, als wenn ich die Deload-Woche so auslege, dass ich quasi keine Belastung auf die Fasern habe, die letztendlich auch darüber bestimmen oder elementar dafür sind, dass verstärkt Muskelkater auftritt oder eben auch nicht.
Ja, es gibt eigentlich echt super viele Möglichkeiten, eben auch den Deload zu gestalten. Also das merke ich jetzt zum Beispiel auch, dass ich mit Klienten teilweise gar nicht mehr so aggressiv deloaden muss, in dem Sinne, dass der Trainingsstress wirklich extrem stark heruntergefahren muss. Hängt jetzt vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich, was auch so ein bisschen aus unserer letzten Roundtable-Diskussion hervorgegangen ist, dass ich so ein bisschen weniger mit Satzprogression arbeite, die Sätze über den Mesozyklus ein bisschen konstanter halte und man dementsprechend nicht so starke Ausschwankungen nach oben und eben auch nach unten dann wiederum hat. Und was ich dann eben merke, ist, okay, dass man dann vielleicht am Ende der fünften Akkumulationswoche gar nicht so krass am Limit ist, wie wenn man vielleicht so eine Satzprogression eben auch nutzt, weil man dann halt eben nicht diesen starken Kontrast hat, wie wenn du halt die Sätze zum Beispiel erhöhst, im Schnitt dann vielleicht trotzdem dieselbe Satzanzahl hast, aber du hast dann halt eben diese letzte Woche, die dann halt nochmal extrem fordernd ist. Meist kommen dann eben sehr, sehr hohe Satzvoluminas mit sehr, sehr hohen relativen Intensitäten eben auch zusammen. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass das Training auch psychologisch sehr, sehr ermüdend ist und man dann dementsprechend auch ein bisschen aggressiver deloaden muss, in dem Sinne, dass man da einfach noch weniger macht. Und ich bin jetzt zum Beispiel eben auch so eher unterwegs, dass der Trainingsstress ein bisschen konstanter bleibt, erhöht sich nur leicht, jetzt zumindest auf dem Papier im Laufe des Mesos. Und dann muss der Deload dementsprechend auch gar nicht so so ausgelegt werden, wie vielleicht wie das viele dann eben trotzdem machen. Also wirkt sich das dann eben auch unterschiedlich auf die Dekonditionierung aus. Deswegen guck halt einfach wirklich, wie gestaltest du den Deload und was ist dann die Ausgangssituation, wenn du dann in den Zyklus reinstartest. Vielleicht bist du gar nicht so dekonditioniert, wie du denkst, und vielleicht musst du auch dementsprechend gar nicht so stark die Trainingsparameter manipulieren und läufst dementsprechend auch vielleicht gar nicht Gefahr, da in der ersten Woche irgendwie Muskulatur einzubüßen oder so. Genau. Wollen wir die nächste Frage angehen?
Perfekt. Gerne.
Die kommt von Mayu. Er schreibt Dreier-Split in Klammern Zweier-Frequenz auf 8 Tage. Also zum Beispiel ein Oberkörper, Unterkörper 6-mal pro Woche auf einen 8-tägigen Mikrozyklus jetzt bezogen. Also Dreier-Split mit hohem Session-Volume versus Zweier-Split. Nee, habe ich das gerade falsch verstanden? Dreier-Split, zum Beispiel was wie ein Push-Pull-Legs mit einer Zweier-Frequenz, also Push-Pull-Legs-Off, Push-Pull-Legs-Off, so hätte man 6 Trainingstage innerhalb von 8 Tagen, das Ganze dann eher mit einem höheren Session-Volume verglichen mit einem Zweier-Split, also hier Oberkörper-Unterkörper mit einer Dreier-Frequenz, also Oberkörper-Unterkörper, Oberkörper-Off, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper off. Also so käme man dann Einheiten in einem 8-Tage-Mikrozyklus. Aber da ist das Session-Volume dann ein bisschen moderater. Ich lese die Frage einfach nochmal im Kompletten vor. Da habe ich dann direkt schon ein bisschen was mit reininterpretiert. Also Dreier-Split mit hohem Session-Volume versus Zweier-Split mit moderatem Session-Volume. Das ist jetzt erstmal die erste Frage. Und dann, warum trainieren die Pro-Natural Bodybuilder mit höheren Splits und hohem Session-Volume? Das wäre jetzt erstmal so das erste Statement, was ich so ein bisschen in Frage stellen würde. Also ich sehe das jetzt zum Beispiel eher weniger. Also es gibt sicherlich Pro-Natural Bodybuilder, die sich, ne, wie du es gesagt hast, mit höheren mit, also dass sie mit höheren Splits unterwegs sind, dass sie da vielleicht ja an einem Tag weniger Muskelgruppen innerhalb einer Einheit trainieren, dafür mit mehr Volumen pro Einheit. Das gibt sicherlich, aber ich kenne zum Beispiel auch viele Pro-Natural Bodybuilder, die das zum Beispiel anders machen, die deutlich höher frequenter trainieren. Zum Beispiel Sachen wie Oberkörper, Unterkörper, Push-Pull sind auch sehr vertretene Trainingssplits. Deswegen, das würde ich jetzt erstmal so ein bisschen in Frage stellen, aber ja, ich sag mal, den ersten Teil der Frage, den können wir ja jetzt mal so ein bisschen besprechen.
Also ich denke, allgemein kann man ja da jetzt nicht für jeden Pro-Natural Bodybuilder sprechen. So wie ich das jetzt verstanden habe, trifft eher sozusagen die Annahme, dass Pro-Natural Bodybuilder tendenziell eher mit einer größeren Frequenz beziehungsweise geringeren Frequenz und aber in den Einheiten selbst einen größeren Session-Volume trainieren.
Ja.
Generell, wenn man ja jetzt zum Beispiel die Zielsetzung Muskelaufbau hat, denke ich, bestehen keine größeren Unterschiede jetzt in der Frequenz per se, wenn irgendwo der Arbeitsumfang und ja solche Faktoren wie Intensität, Übungsauswahl und so weiter angeglichen sind. Ja, generell kann man vielleicht auch sagen, dass es definitiv auch zum Beispiel wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die darauf hindeuten, dass zum Beispiel oberhalb von 8 bis 12 effektiven Sätzen in einer Trainingseinheit, dass ab einem gewissen Niveau einfach die myofibrilläre Proteinbiosynthese, also die Proteinsynthese, die durch das Training angeregt wird, eben auch über die Anzahl an Sätzen, dass die ab, also im Durchschnitt ab diesem Bereich von 8 bis 12 Sätzen, dass das eben ja zu stagnieren scheint. Das ist jetzt natürlich auch nicht alles entscheidend, aber das liefert zumindest Hinweise darauf, dass man durchaus auch in einer einzelnen Einheit ja einen gewissen Punkt erreicht, wo irgendwann der Arbeitsumfang so hoch wird, wo du eigentlich das Muskelwachstum, die Fasern ausreichend stimuliert hast und wo eigentlich jeder weitere Satz so gesehen eigentlich nicht mal wirklich einen Mehrwert mit sich bringt, sondern eigentlich nur die Ermüdung in höherem Maß stimuliert. Dass du dann zum Beispiel mehr Muskelschäden provozierst und dann hast du ja auch wieder den Nachteil irgendwo, dass diese Proteinsynthese vermutlich auch wieder mehr dazu genutzt wird, dass du eben diese Muskelschäden reparierst, anstatt eben ja neue Proteinstrukturen aufzubauen. Ja, das schon mal so generell. Ich würde sagen, es ist generell immer so eine Frage davon, ja, wie viele Tage du zum einen in der Woche trainierst, wo liegen auch so ein bisschen deine Stärken und Schwächen, also welchen Arbeitsumfang benötigst du überhaupt individuell für die einzelnen Körperpartien, und danach bemisst sich zum Beispiel auch in meiner Herangehensweise sehr, sehr stark die Frequenz. Also man kann zum Beispiel auch nicht pauschal sagen, dass die Frequenz für jede Muskelgruppe immer einheitlich ist. Aber generell denke ich, kann man sagen, dass wenn der Arbeitsumfang, die äußeren Rahmenbedingungen, also Volumen, Intensität, Übungsauswahl, wenn das vereinheitlicht wird und du jeden Muskel mehr als zweimal in der Woche trainierst, dass das Outcome wahrscheinlich nicht groß unterschiedlich sein wird. Aber ab einem gewissen Punkt kann's definitiv Sinn machen, wenn du einfach einen größeren Bedarf an Volumen zum Beispiel hast für eine gewisse Körperpartie, die Arbeit vielleicht auch von 2 Einheiten auf 3 Einheiten zu verteilen, dass du so das, was du an Sätzen in der Woche absolvierst, einfach so gesehen nochmal mit ein bisschen größerer Effektivität verbinden kannst. Ja, meist sieht man halt auch, oder werf du gern ein, Freddy?
Ich hab erstmal nur gehustet, aber
dann du wolltest schon wieder loslegen.
Was man da vielleicht jetzt auch daraus schlussfolgern könnte, wenn man ja den Kontext nicht im ausreichenden Maße kennt oder diese Untersuchungen, könnte man meinen, dass eine Erhöhung der Frequenz sozusagen pauschal schon als zusätzlicher Stimulus gewertet werden könnte, indem ich beispielsweise die 8 Sätze, die ich bisher auf 2 Einheiten verteile, auf 3 Einheiten verteile. Und es scheint eben so zu sein, wie Johannes eigentlich auch schon perfekt ausgeführt hat, dass es vielmehr sich um eine obere Grenze des effektiven Volumens pro Einheit im Durchschnitt handelt. Also wir sprechen hier wieder immer nur über den Durchschnitt und was du als Individuum sozusagen benötigst oder was du als Individuum machen kannst, bevor diese Stagnation ausfällt, auftritt, ist nochmal eine andere Sache. Aber es ist auf keinen Fall so, dass wenn ich sozusagen bei einem Session-Volumen bin, was sozusagen unterhalb dieser durchschnittlichen Grenze sich befindet, dass ich bei einer Erhöhung der Frequenz weitere Vorteile daraus ziehe. Also es ist, denke ich, recht wichtig, aus dieser Frage oder auch aus dieser Diskussion heraus zu kristallisieren, dass Frequenz an sich, sobald ich eine Muskelgruppe 2-mal die Woche trainiere, ich kann auch eine Muskelgruppe 1-mal die Woche trainieren und werde davon Muskelaufbau erzielen. Aber es scheint eben so zu sein, dass es im Durchschnitt definitiv sinnvoll erscheint, eben eine Muskelgruppe mindestens 2-mal pro Woche zu trainieren. Wenn ich allerdings bei diesem Punkt angekommen bin, muss ich die Frequenz nicht erhöhen, solange ich in einem moderaten Maße innerhalb der Einheit mich mit dem jeweiligen Volumen für die Muskelgruppe befinde. Wenn ich merke, okay, ich komme so langsam irgendwo in den Bereich, wo ich über 8 Sätze mich befinde, sei es jetzt mal aus Bedarfszwecken oder aus dem Grund, dass ich erwarte, dass ich davon etwas mehr Anpassung mitnehmen kann, macht es eben dann Sinn, darüber nachzudenken, eben diese Arbeit etwas mehr zu verteilen. Aber diese Überlegung, die Frequenz zu erhöhen, kann eben auch durch andere Faktoren beeinflusst werden, wie beispielsweise, wie lange kann ich überhaupt Zeit im Gym verbringen? Wenn ich beispielsweise nur 1 Stunde pro Trainingseinheit habe, was definitiv so vorzufinden ist bei vielen Personen, oder zumindest 1,5 Stunden, oder es ist ja auch im Prinzip egal, einfach nur um dieses Beispiel noch aufzugreifen oder einen weiteren Faktor, der bei dieser Überlegung eben wichtig ist, dass ich eben das Volumen auch über mehr Einheiten verteilen kann, ohne dass ich unbedingt den Stimulus beeinflusse, aber gleichzeitig greife ich dadurch eventuell meine individuellen Bedürfnisse auf, nicht nur unbedingt, was ich an Zeit investieren kann, sondern beispielsweise auch, was ich psychisch verkrafte in dem Sinne, dass ich beispielsweise in einer Wettkampfvorbereitung auch beispielsweise im Laufe der Zeit das Volumen, was ich für eine Muskelgruppe akkumuliere, zum Beispiel für die Quads, über mehr Einheiten verteile, sodass ich pro Einheit einfach weniger Arbeit für die Quads verrichten muss, was eventuell eben mentalen Stress reduzieren kann und gleichzeitig eben den Stimulus aufrechterhält. Also diese variable Frequenz lässt sich durch unterschiedliche Faktoren betrachten oder kann durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst werden. Wenn wir uns aber nur auf den physiologischen Reiz konzentrieren, ist es eben so, dass Frequenz vielmehr ein Tool sein sollte, um eben das Volumen pro Einheit in einem moderaten Maße zu halten, das im Durchschnitt irgendwo zu optimalen Ergebnissen zu führen scheint.
Ja. Hey, ich glaube, Johannes und Frederik haben da schon sehr, sehr gute Worte für gefunden. Also auch jetzt ohne Kontext können wir da, glaube ich, keine klare Antwort treffen, ob jetzt eine 2er- oder eine 3er-Frequenz besser ist. Ich würde vielleicht so ein bisschen bedenken, okay, was ist der wöchentliche Arbeitsumfang für eine Muskelgruppe? Je höher der ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du vielleicht nochmal von einer höheren Frequenz irgendwo profitierst. Andererseits, guck vielleicht auch, wie so ein bisschen deine Psychologie so ein bisschen tickt. Bist du eher so der Typ, der halt Bock hat, innerhalb einer Einheit eine Muskelgruppe eher so ein bisschen zu malträtieren, da ein bisschen mehr für zu machen? Oder kannst du dich auch mit weniger Sätzen für eine bestimmte Muskelgruppe gut abfinden und dann vielleicht diese dann einfach häufiger trainieren? Also was sagt dir da vielleicht auch so ein bisschen mehr zu? Wichtig wäre halt einfach auch noch, dass man da zwischen Muskelgruppen entscheidet, weil da gibt's wirklich sehr, sehr starke Unterschiede. Die Quads 2-mal pro Woche zu trainieren, das kann sicherlich sehr, sehr gut hinhauen. Bei den Side-Delts, wenn du jetzt sagst, hey, ich will unbedingt meine seitlichen Fasern die seitlichen Fasern des Deltas hypertrophieren, und das ist jetzt so mein Fokus, dann könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass du auch von einer höheren Frequenz enorm profitieren könntest, einfach weil du gar nicht in der Lage bist, innerhalb einer Einheit so, also dem den Fasern so große Schäden zuzufügen, dass sie halt wirklich dann auch die Tage benötigen, um zu regenerieren, bis dann halt die potenziell nächste Einheit wieder stattfinden würde. Und du würdest auch dementsprechend eine Gefahr laufen, sehr, sehr stark an Qualität bei den einzelnen Arbeitssätzen zu verlieren. Also sagen wir mal, okay, du trainierst den Dienstag Side-Dates und dann nochmal am Freitag. Und keine Ahnung, du kannst halt dann irgendwie 10 Sätze machen und bist dann vielleicht am Mittwoch oder so schon wieder eigentlich ready, dann lässt du da dann eventuell dann eben auch Potenzial auf der Strecke und diese 10 Sätze, die werden natürlich enorm viel innerhalb der Einheit. Du kannst natürlich nicht erwarten, dass du durch den 8., 9. Satz noch genauso viel Hypertrophie hervorrufst wie durch den 1. Satz. Von daher da dann hinzugehen und dann am Dienstag 5 Sätze zu machen, am Mittwoch vielleicht auch 5 Sätze zu machen und dann vielleicht dann am Freitag das Ganze dann zu wiederholen, wäre dann vielleicht so eine bessere Variante. Also unterscheid da auf jeden Fall zwischen Muskelgruppen und ich glaube, das wäre es.
Ja, vielleicht noch als zusätzlichen Punkt, wenn wir eben über diese Grenze oder über diese Spanne an Session-Volumen nachdenken, die wir zumindest im Durchschnitt vermutlich nicht wesentlich überschreiten sollten, muss man zwangsläufig auch Überlappungen mit einbeziehen. Meistens ist es ja so, dass wir nur die Arbeitssätze zählen, die wir auch sozusagen direkt quasi mit einer Übung zumindest in unserer Wahrnehmung stimulieren. Heißt, wenn wir einen Satz Latzug machen, zählen wir diesen Satz für den Rücken oder für den Lat, wie auch immer. Aber es ist auch definitiv so, dass ich einen gewissen Stimulus auf den Bizeps bringen werde. Dieser ist natürlich nicht so hoch, wie wenn ich einen Bizeps-Curl mache, aber er ist definitiv vorhanden. Und das ist auch ein Faktor, der in diesen Untersuchungen berücksichtigt wird, weshalb ich irgendwo auch einen Blick darauf werfen würde, wenn ich beispielsweise schon 5 Sätze Pull in einer Einheit mache, dass ich nicht vielleicht noch 6 Sätze Bizeps in die Einheit integriere, sondern vielleicht diese Sätze für den Bizeps etwas reduziere und dafür vielleicht an einem anderen Tag, wo das Pull-Volumen geringer ist oder wo ich vielleicht gar kein Pull trainiere, auch Arbeit für den Bizeps zu verrichten, um zumindest in einem gewissen Maße auch diese Überlappungen mit einfließen zu lassen in diese Überlegung. Weil es zwar in der Praxis zwar nicht sehr häufig gemacht wird, dass Überlappungen wirklich berücksichtigt werden, aber wenn wir uns auf diese Untersuchungen beziehen, die nun mal eben diese Überlappungen mit einbeziehen, müssen wir das letztendlich auch zwangsläufig, zumindest in einem gewissen Maß, auch in der Praxis begutachten, wenn wir diese Metriken oder diese Spannen nutzen wollen.
Wunderbar, guter Punkt. Dann würde ich sagen, greifen wir die nächste Frage auf von Jakob Klinger. Was ist eure Meinung zu Kaloriencycling? Esse zurzeit im Aufbau täglich 3100 Kalorien und einmal die Woche nach Lust und Laune, um am sozialen Leben teilhaben zu können. Und um auch andere Mikronährstoffe reinzubekommen. Ich nehme pro Woche ca. 0,02% meines Ausgangsgewichts zu. Interessant. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie du das feststellst und auf der Waage erkennst. Aber ja, ich überlege mir, zu sinnvoll wäre, Kilokalorien und auch Makronährstoffe an Oberkörper, Unterkörper und Restdays unterschiedlich zu dosieren. Macht das Sinn oder fällt das unter die Kategorie übertrieben und unnötig?
Ja, also ich würde vielleicht, um da so meinen Teil dazu zu geben, einfach mal so ein bisschen ausführen, wie ich zum Großteil zumindest eine Off-Season mit meinen Klienten angehe, um da etwas Kontext zu geben, wie es auch ablaufen kann im Vergleich zu dem, was du vielleicht geschildert hast. Und zwar ist es grundsätzlich so, dass ich hinsichtlich der Kalorien als auch Makronährstoffe nicht mit spezifischen Zahlen arbeite, sondern bezogen erstmal auf die Kalorien zumeist mit einer Kalorienspanne. Heißt, es könnte in deinem Beispiel vielleicht 3000 bis 3200 Kalorien sein und vielleicht bei Makronährstoffen als Mindestmenge 2,2 Gramm pro Kilogramm an Protein und vielleicht 0,6 Gramm als Mindestmenge pro Kilogramm an Fett. Und den Rest würde ich grundsätzlich relativ variabel gestalten, weil es einfach so ist, dass rein bezogen jetzt erstmal auf die Makronährstoffe, wir im Bodybuilding oder auch im Krafttraining allgemein nicht auf spezifische Mengen angewiesen sind, sondern eben nur von gewissen Mindestmengen profitieren können. Das bezieht sich eben beim Protein auf meta-analytischen Daten, die von Morten und Kollegen kommen von 2018, wo sie eben ein 95%iges Konfidenzintervall von 1,6 bis 2,2 Gramm herauskristallisieren konnten. Heißt, diese Grenzen, diese 1,6 bis 2,2 Gramm, umschließen in 95% der Fällen ungefähr den wahren Wert. Heißt, da maximierst du letztendlich Muskelaufbau mit dieser Menge. Heißt, wenn du sicher gehen willst, strebst du ungefähr 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an. Also es ist quasi Nummer sicher, wenn du so möchtest. Du kannst auch mehr essen, weil du vermutlich auch in einer Off-Season einfach mehr Spielraum hast, deine Präferenzen aufzugreifen. Und wenn diese eben sich mehr auf proteinlastige Lebensmittel beziehen, isst du einfach ein bisschen mehr Protein. Beim Fett ist es eben so, dass dort eben wesentlich weniger Research vorhanden ist, welche spezifischen Mindestmengen wir da jetzt anstreben müssen, um gesundheitlich sozusagen alle Vorteile mitzunehmen. Und da ist so die praktische Empfehlung, ungefähr bei 0,6 Gramm, 0,5 Gramm Mindestmenge zu landen. Du kannst aber auch wesentlich mehr essen, wenn es eben deine Präferenz ist. Und die Kohlenhydrate sind dann letztendlich einfach nur eine Folge von diesen Makronährstoffen, weil wir natürlich irgendwo Glykogen, also die Glucose, die im Körper eingespeichert wird, benötigen, um die Performance im Krafttraining zu fördern. Aber diese Menge muss nicht so hoch sein wie beispielsweise bei einem Spielsportler oder ähnlichen, weil man gesehen hat, dass du mit Krafttraining einfach nicht so viel Glykogen verbrauchst in einer Einheit, wie viele vielleicht annehmen. Also es bewegt sich vielleicht zum Bereich von 30% bei der lokalen Muskelgruppe, die belastet wird, was natürlich auch abhängig ist vom Arbeitsumfang, den du akkumulierst. Die Kalorienspanne nutze ich primär, weil es einfach de facto nicht möglich ist, deinen Kalorienoutput auf die Kalorie genau zu tracken. Selbst wenn dein Fitness-Tracker 3100 Kalorien angibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da eine gewisse Abweichung auftritt. Und die andere Sache ist die, dass du tägliche Schwankungen hast. Selbst wenn du ein ähnliches Ausmaß an Aktivität hast, kann es sein, dass die Aktivität eine unterschiedliche Intensität hat. Also wenn wir beispielsweise jetzt nur mal von Schritten ausgehen oder von Training, wie auch immer. Und da treten eben gewisse Schwankungen auf. Heißt, ich würde mich schon allein aus diesen Gründen nicht restriktiv auf eine spezifische Kalorienzahl beschränken, weil es eben auch ausreichend Research dazu gibt, dass dieses Schwarz- und Weiß-Denken heißt, ich treffe meine Kalorien oder ich treffe sie nicht. Und diese sehr restriktive Herangehensweise an die Ernährung, eben beispielsweise Binge-Eating, ein gestörtes Essverhalten, eine gestörte Selbstwahrnehmung etc. fördern können. Heißt, ich würde mir da grundsätzlich aus physiologischen Gründen als auch aus psychologischen Gründen gewisse Spannen lassen. Und es ist auch definitiv so, dass du in einer Off-Season nicht durchgehend tracken musst, weil du dir im Idealfall so oder so gewisse Gewohnheiten aufbaust, die natürlich Flexibilität zulassen, aber zumeist einfach dazu führen, dass du automatisch immer eine ähnliche Kalorienmenge aufnimmst. Und durch diese gewohnheitsbasierte Auslegung hast du auch mehr die Möglichkeit, dass du beispielsweise auf Schwankungen reagierst, indem du auch so ein bisschen mit Biofeedback arbeitest, in dem Sinne, dass du auf Hunger und auf Sättigung reagierst und irgendwo lernst auch zu bestimmen, okay, wie viel Kalorien oder wie viel mehr an Energie könnte ich jetzt eben zuführen oder nicht. Also es muss nicht so ein Mechanismus sein, aber du kannst eben diese Mengen etwas autoregulativer bestimmen, was irgendwo finde ich auch ein Ziel sein sollte, wenn man jahrelang trackt, dass man auch wirklich ein Verständnis dafür entwickelt, wie man seine Ernährung steuert, ohne jeden Tag auf MyFitnessPal irgendwo Tetris zu spielen und irgendwie seine Makronährstoffe decken zu wollen, indem man 145 Gramm Apfel statt 146 Gramm Apfel noch isst. Es klingt zwar übertrieben, aber es ist, denke ich, oft Realität, vielleicht in diesem extremen Maße, aber ich denke, es ist grundsätzlich einfach mal wichtig zu verstehen, dass die Kontrolle, die wir uns oft einbilden zu haben, dass diese nicht wirklich besteht und wir auch diese Kontrolle gar nicht ausüben müssen, weil es physiologisch bedingt auch oft einfach nicht sinnvoll ist. Heißt, ich würde mir da insgesamt einfach etwas mehr Flexibilität gewährleisten und einfach über einen ja über einen Zeitraum von 2 bis 3 Wochen anhand von nur einem Gewichtstrend beurteilen, bin ich irgendwo auf dem richtigen Weg hinsichtlich meiner Zufuhr oder nicht. Und dann passe ich eben die Mengen an oder ich belasse es eben dabei. Was du noch angesprochen hattest, du hattest noch ein paar mehr Sachen angesprochen. Ich gehe mal als nächstes auf den Punkt zwischen der Unterscheidung der Energiezufuhr an unterschiedlichen Trainingstagen ein. Würde ich grundsätzlich vermeiden, weil es die ganze Sache tatsächlich unnötig verkompliziert, als sie sein müsste. Einfach aus dem Grund, den ich eigentlich schon genannt habe, dass die Aktivität sich einfach von Tag zu Tag etwas unterscheiden kann. Und selbst wenn du einen trainingsfreien Tag hast, wird es vermutlich nicht so sein, dass du den ganzen Tag auf der Couch liegst, sondern du wirst in der Zeit, wo du sonst vielleicht im Training wirst, einkaufen, deine Wohnung putzen, irgendwelche anderen Besorgungen machen. Und dadurch wird sich zumindest so ein bisschen der Kalorienverbrauch in einem ähnlichen Maße zumindest einpendeln. Klar, es wird gewisse Unterschiede geben, aber wie ich davor auch schon angesprochen habe, haben wir gar nicht diese Kontrollinstrumente, das immer so auf das genaueste Gramm abzuschätzen, weshalb ich hier nicht sozusagen von Tag zu Tag denken würde, sondern wie gesagt einfach mehr diese Trends über 14 bis 21 Tage beobachten, einfach auch um diese täglichen Schwankungen im Gewicht aufzugreifen, die du ja hast. Und da reicht es auch vollkommen, wenn du beispielsweise jeden zweiten Tag auf die Waage gehst, statt jeden Tag, um einfach so ein bisschen Abstand auch zu diesem Self-Monitoring zu gewinnen und gegebenenfalls auch eine Stressreaktion zu Gewichtsschwankungen zu vermeiden. Und wie gesagt, also ich würde mir einfach eine gewisse Spanne setzen und da auch nicht so restriktiv vorgehen. Heißt, du hattest angemerkt, dass du diesen zusätzlichen Tag mit höheren Kalorien wählst, um am sozialen Leben teilzunehmen. Was ich tatsächlich, ohne dich als Person angreifen zu wollen, du hast diese Frage gestellt und ich finde, es ist eine sehr wichtige und Frage, die auch viel Einfluss auf andere nehmen kann, weil viele, denke ich, noch in einer ähnlichen Weise vorgehen. Grundsätzlich ist es so, dass du immer am sozialen Leben teilnehmen solltest, weil dieser Sport nicht irgendwo negativen Einfluss auf dein restliches Leben haben sollte. Klar, wenn wir jetzt in Extremsituationen sind, wie einer Wettkampfvorbereitung in den letzten 4 bis 6 Wochen, wirst du automatisch einfach introvertierter, wirst dich mehr um dich selbst beschäftigen. Das ist einfach irgendwo so die Natur von dem Sport. Aber sonst solltest du von deiner Herangehensweise her den Sport so auslegen, dass er dir mehr Lebensqualität schafft, als dass er dir Lebensqualität nimmt. Und so wie du die Frage formulierst, macht es für mich den Eindruck, dass dir zum großen Teil der Sport mehr Lebensqualität nimmt, als dass er dir Lebensqualität gibt. Weshalb ich vermutlich, wenn man noch ein bisschen Zeit nehmen würde, vielleicht auch auf den Input von den anderen beiden Jungs noch kurz warten würde, aber ich würde grundsätzlich versuchen, mir gewisse insgesamt mehr Flexibilität zuzulassen, mehr mit Spannen zu arbeiten, nicht alles zu versuchen, aufs Detail genau zu tracken und zu manipulieren, weil das so oder so ist, beziehungsweise nicht die Kontrolle mit sich bringt, die du eventuell davon erwartest. Und so wirst du da, denke ich, auf einen viel besseren Weg kommen, als wenn du versuchst, eben dieses Mikromanagement sozusagen zu betreiben.
Boah, 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 boah. Boah, Frederik, du bist ein Biest.
Ja, was soll ich?
Lass doch mal sagen. Ich würde sagen,
es war perfekt zusammengefasst. Generell würde ich vielleicht noch sagen, dass diese psychologische Wirkung schon schwer unterschätzt ist. Wenn du dich jetzt zum Beispiel auch in der Off-Season so an festen Zielen der Makronährstoffe und der Nahrungsaufnahme festklammerst, wie Frederik eben schon meinte, kann das eben auch so ein negatives Verhalten zu seinem eigenen Essen auch so ein bisschen begünstigen. Und ja, ich würde da generell, oder ich mache es mit meinen Klienten auch so, dass ich hauptsächlich eben mit Spannen arbeite. Und man sollte sich da vom Kopf her, wie gesagt, nicht so auf eine bestimmte Menge fixieren. Und auch, ja, wie du schon angemerkt hast, mit der Frage, dass er sonst nicht am sozialen Leben teilnehmen kann oder dass er das zumindest aufs Wochenende verlagert. Das zeigt eben auch, dass du ja da wahrscheinlich in deiner gewählten Herangehensweise nicht flexibel genug bist oder vielleicht noch nicht die Fertigkeiten hast, um ja, irgendwo deine Ziele, die du hast in dem Sport und die Gestaltung deiner Ernährung, dass das eben auch alles miteinander zu verbinden ist, was es gerade in der Offseason zu jeder Zeit ist. Also ich würde zum Beispiel generell auch sagen, wenn du jetzt so eine Festivität hast, zum Beispiel am Wochenende, du bist auf einen Geburtstag eingeladen und du hast natürlich irgendwo deine Richtlinie, deine Nahrungsaufnahme über der Woche, wo du dich bewegen willst. Und du hast jetzt vielleicht mal, wie gesagt, einen Geburtstag, wo du vielleicht schon davor schon relativ viel gegessen hast und du willst natürlich, ist immer abhängig von, wo du dich gerade befindest, aber generell in der Offseason, wenn du da nicht mit deiner Oma ein Stück Kuchen essen kannst und sozusagen die Zeit in dem Moment genießen kannst mit dieser Person und in dem Moment das auch so ein bisschen hinten anstellen, dann ist es für mich auch so ein Warnsignal irgendwo, weil das macht für mich auch so, unabhängig mal von den Zielen, die du für dich persönlich hast, was natürlich voraussetzt, dass du irgendwo innerhalb einer gewissen Spanne arbeiten musst und dich natürlich nicht jeden Tag wie ein Arschloch ernährst und nur, um es jetzt mal ganz ganz direkt zu sagen, sonst natürlich auch nicht nur Kuchen essen, aber sowas sollte eigentlich zu jeder Zeit auch wirklich möglich sein, flexibel einfach mit reinzunehmen und davon sowas geht auch nicht die Welt unter. Selbst wenn du jetzt mal an einem einzelnen Tag in der Offseason an die 1000 Kalorien mehr isst, das sind so einem Wochenschnitt ein bisschen was über 100 Kalorien mehr, wenn du an den anderen Tagen nicht aus der Reihe trittst, das ist jetzt auch seitens der Gewichtszunahme vermutlich einfach nicht weltbewegend. Ja, was hatte ich da ansonsten noch? Genau, was auch so ein bisschen das Problem ist, wenn du dich nur an der Kalorienmenge orientierst, was Freddy auch schon angemerkt hatte, ist, dass du völlig ausblendest, also gerade so diese eigenen körperlichen Signale wie Hunger und Appetit. Ich habe zum Beispiel Erfahrungen gemacht, wo das sehr stark im Mittelpunkt stand, wo man sich sehr stark an dieser Nahrungsaufnahme auch noch orientiert hat, dass du zum Beispiel überhaupt nicht auf dein Hunger- und Sättigungsgefühl geachtet hast. Ich meine, das ist nicht bei jedem unbedingt sehr zuverlässig, ja, da ist jeder Mensch ein bisschen anders. Aber generell finde ich es auch wichtig, so ein bisschen die eigenen körperlichen Signale auch zu deuten und nicht nur rein nach diesen Daten der Nahrungsaufnahme zum Beispiel zu gehen. Ansonsten würde ich vielleicht noch sagen, dass es auch so ein bisschen Unterschied macht, ob du dich jetzt im Kalorienüberschuss in der Offseason befindest oder eben in einem Kaloriendefizit in der Wettkampfvorbereitung. Ich würde vor allem sagen, dass gerade Kaloriendefizit du vermutlich auch von größere Variation auch in der Nahrungsaufnahme durch Strategien wie Diet Breaks oder Refeed-Tage profitieren kannst. In der Offseason wird wahrscheinlich diese Variation auch an den einzelnen Trainingstagen, wie Freddy auch schon meint, das verkompliziert es unnötigerweise. Mhm. Und ich denke auch nicht, dass der Bedarf besteht, jetzt innerhalb einer Offseason, wo du bei einem angemessenen Körperfettanteil dich bewegst, wo du ausreichend Ressourcen jetzt in Form der Energiebereitstellung, in Form von Körperfett hast, dass da jetzt auf täglicher Basis auch so kleinere Schwankungen überhaupt ins Gewicht fallen. Ob du jetzt mal an einem Tag, ist auch von der Gesamtmenge, vom Kontext abhängig, aber selbst wenn du an einem Tag mal 50 Gramm Carbs weniger isst, wirst du das wahrscheinlich nicht merken, wenn du dich immer noch bei einer angemessenen hohen Kalorienmenge bewegt hast. Ja. Das wären so meine Punkte dazu.
Ja, ich unterschreibe eigentlich soweit alles, was ihr beide gesagt habt. Mega gut. Was ich noch sagen würde, so generell zu Calorie Cycling, das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, dass man hier und da so ein bisschen den Kalorienintake auch an die Gegebenheiten des einzelnen Tages soweit anpasst. Ich persönlich erfahre das zum Beispiel auch so, dass ich an Tagen, wo ich wirklich sehr viel arbeite, ins Training gehe, gar nicht so wirklich dazu komme, irgendwie mir groß was zu kochen oder viele Kalorien zu konsumieren. Also an den Tagen fällt mir zum Beispiel das Diäten mit einem höheren Kaloriendefizit relativ leicht. Am Wochenende hingegen ist es ähnlich wie bei dir, ne, dass man da auch eben soziale Events vielleicht auch hat und dann da vielleicht auch ganz gern ein bisschen mehr isst. Also in dem Sinne kann man ruhig die Kalorien über die Woche so ein bisschen periodisieren. Ansonsten, ja, habt ihr beide schon eigentlich soweit alle Punkte genannt. Was ich jetzt noch aufgreifen würde, wäre die Gewichtszunahme, hatte ich ja schon beim Vorlesen der Frage so ein bisschen kritisch begutachtet, die Gewichtszunahme von 0,02%. Vielleicht hast du auch einfach eine 0 zu viel reingetippt oder so.
Oder zwei.
Oder zwei. Wobei 2% pro Woche wären schon arg. Ich glaube, ja, 0,2% wären eigentlich super. Aber 0,02, ey, ich glaube, da hast du den Lean Bike echt ein bisschen zu ernst genommen. Also wenn du so, also es ist einfach auch gar nicht messbar, das Ganze, ne? Also du nimmst dann, wenn es hochkommt, vielleicht 0,1% im Monat zu. Wie willst du das auf der Waage irgendwie messbar machen? Also da gibt's keine Möglichkeit. Deswegen ist da die Chance hoch, dass du den Muskelaufbauprozess mit Sicherheit nicht maximieren wirst. Du wirst halt kein Fett zunehmen. Das kann ich dir, denke ich, so garantieren. Aber ja, bestmöglich Muskeln aufbauen wirst du auch nicht. Also guck auf jeden Fall, dass du da, je nachdem, wenn das halt tatsächlich 0,02% pro Woche sind, da, dass du da ein bisschen mehr, gainst. Aber ansonsten, mega gute Punkte, die ihr beide schon angesprochen habt. Wunderbar. Ich glaube, der Jakob wird da sehr, sehr dankbar für die ganzen Punkte, die ihr genannt habt.
Ja, was man vielleicht noch hinzufügen kann. Ich hoffe, der Jakob fühlt sich von unseren Punkten nicht angegriffen oder ähnliches. Ich meine, wir waren alle irgendwo an dem Punkt, wo wir diesen Bodybuilding-Lifestyle, wenn man es so bezeichnen möchte, wenn es diesen überhaupt so gibt, im extremen Maße ausgelebt haben und eben auch irgendwo mal an dem Punkt waren. Also ich kann zumindest für mich sprechen, dass ich mich auch mehr teilweise isoliert habe, als ich müsste und teilweise auch auf Dinge geachtet habe, die einfach im Großen und Ganzen völlig irrelevant sind oder vielleicht sogar auch suboptimal, wenn man beispielsweise auf die Gaining Rate eingeht oder auf das Mikromanagement der Kalorien. Ich denke, es ist einfach nur wichtig, dass man irgendwo mit einem offenen Mindset durch diesen Trainingsprozess geht und auch versucht, sich selbst irgendwo weiterzuentwickeln. Natürlich niemanden und möchten auch niemanden vorschreiben, wie er irgendwo diesen Lebensziel oder diesen Sport auszuführen hat. Aber es gibt einfach gewisse Indizien oder gewisse Verhaltensmuster, auf die man immer wieder trifft und auch Verhaltensmuster, die durch die Wissenschaft dokumentiert werden, die einfach nachweislich negative Auswirkungen haben können, eben auf die eigene Psyche, auf das Körperbild, auf langfristige Essgewohnheiten, eben auch auf die Gesundheit, die ja auch irgendwo, wenn man sportlich aktiv ist, klar, wir machen irgendwo auch Leistungssport, da ist Gesundheit nicht immer zu 100% zu jedem Zeitpunkt irgendwo die oberste Priorität, aber es sollte irgendwo schon eine Sache sein, die man in diesem großen und ganzen, in diesem Kontext irgendwo beachtet. Und wenn man Gesundheit betrachtet, geht es eben nicht nur um physische Messgrößen, sondern es geht auch um psychosoziale Messgrößen. Und wenn diese eben für eine lange Zeit vernachlässigt werden und man selbst irgendwo nicht genug Zeit mit der eigenen Herangehensweise für sich einräumt, ist es auch oft einfach so, dass man mehr negative Emotionen gegenüber diesem Sport entwickelt, die eigentlich gar nicht da sein müssen, weil sie nicht an diesem Sport liegen, sondern vielmehr an der persönlichen Herangehensweise. Und wenn man an dem Punkt angelangt ist, ist es, denke ich, immer ein recht gutes Indiz dafür, sich eben auch die Zeit zu nehmen und zu überlegen, ob es tatsächlich daran liegt, was dieser Sport von mir verlangt oder was ich denke, was dieser Sport von mir verlangt. Und ich denke, dass die Frage da ja ein recht gutes Beispiel dafür ist.
Absolut. Genau. Wunderbar, dann gehen wir zur letzten Frage über von Luke EB. Er fragt, wann mit MyoWebs arbeiten? Ganz kurz, MyoWebs sind eigentlich ja Sätze mit minimaler Pausenzeit zwischendrin. Und ja, ich würde das ganz gerne erstmal so einleiten, dass man sich auch irgendwo anschauen muss, okay, was muss bei jedem Arbeitssatz, den wir machen, irgendwo gegeben sein? Ich denke, wir können das ganz gut jetzt irgendwo auf den Hypertrophie-Kontext vielleicht auch beziehen. Da werden MyoWebs ja vermehrt verwendet. Im Powerlifting finden die relativ wenig Anklang. Was müssen wir sicherstellen, dass wir einen Satz als ja hypertrophierend, bestmöglich hypertrophierend beschreiben können. Und da ist halt eben immer ganz wichtig, dass die Muskelfaser zum limitierenden Faktor gemacht werden kann. Also, dass wir den Satz beenden, weil die Muskelfaser oder die Muskelfaser nicht mehr in der Lage sind, ausreichend Spannung zu erzeugen. Und das ist eben auch so ein wichtiger Punkt, weshalb wir überhaupt pausieren und was ich da immer so an meine Klienten auch irgendwo weitergebe, ist so eine kleine Checkliste, die man halt irgendwo durchgehen kann, bevor der nächste Arbeitssatz jetzt ansteht. Ne, zum einen, okay, ist die Cardio vaskuläre System erholt, ne, nach einem Satz Kniebeugen ist man erstmal außer Atem. Da muss ich natürlich erstmal schauen, dass die Atmung sich wieder beruhigt, sodass uns diese dann im folgenden Arbeitssatz nicht darin limitiert, den Satz fortzuführen. Zweiter Punkt wären dann eben so die Agonisten, die bei einer Übung noch mitwirken, zum Beispiel der untere Rücken bei den Kniebeugen, der sollte uns wiederum auch nicht limitieren. Wir wollen idealerweise die Quads zum limitierenden Faktor irgendwo machen. Und dritter Punkt wäre dann halt eben auch noch die Psyche. Sind wir psychisch bereit für den nächsten Arbeitssatz? Und ja, ich sag mal, wenn es jetzt um Hypertrophie geht, dann müssen wir natürlich auch irgendwo sicherstellen, dass so ein gewisses Mindestmaß an Wiederholung sichergestellt werden kann. Wenn wir natürlich nur 10 Sekunden resten nach einem Satz 10er Squats, dann schaffen wir vielleicht danach nur noch 3 Wiederholungen. Dass der Satz jetzt nicht optimal für Hypertrophie ist, das sollte soweit klar sein. Deswegen würde ich da so die Faustregel aufstellen, okay, wir müssen zumindest so lange resten, dass wir wieder in der Lage sind, mindestens 5 Wiederholungen ungefähr ableisten zu können. Und ja, da gibt's dann eben auch gewisse Übungen, bei denen können wir diese Checkliste schneller abhaken als bei anderen Übungen. Gerade so Sachen wie vielleicht Wadenheben, Crunches oder auch teilweise Lateral Raises. Da können wir relativ schnell sagen, okay, wir kriegen den Zielmuskel beim nächsten Arbeitssatz wieder zum limitierenden Faktor gemacht und schaffen auch ausreichend viele Wiederholungen. Gerade bei diesen Übungen würde ich jetzt pauschal sagen, da würden sich Myo-Reps oder kürzere Pausezeiten generell eher anbieten. Das wäre jetzt erstmal so der Punkt, wo ich sage, okay, da könnten wir Myo-Reps einbauen. Er hatte aber jetzt in der Frage eben auch gefragt, okay, wann sollte man mit Myo-Reps arbeiten? Macht man das vielleicht abhängig vom Trainingsstand, von der Phase innerhalb des Zyklus oder was meint ihr?
Ja, also dann fange ich mal an. Ich würd dir absolut zustimmen, dass eben diese Intensitätstechniken generell irgendwo von der Übungsauswahl abhängig gemacht werden sollten. Mhm. Heißt, ich würde vermutlich bei Mehrgelenksbewegungen, zumindest bei freien Mehrgelenksbewegungen, Intensitätstechniken eher vermeiden und vielmehr, wenn ich eben diese Techniken nutze, auf Isolationsübungen verlagern, wo sie definitiv ihren Platz finden können. Ich denke nicht, dass es irgendwo ja wirklich stichhaltige Indizien darauf gibt, dass Intensitätstechniken physiologisch gesehen einen Vorteil gegenüber normalen Straight Sets bringen. Was sie definitiv an Vorteilen mit sich bringen, ist, dass ich etwas Zeit sparen kann. Heißt, ich könnte beispielsweise in einer Einheit, die grundsätzlich ja relativ fordernd ist, bei den letzten Übungen, zum Beispiel beim Wadenheben, was viele auch mal ganz gern skippen, habe ich gehört, Intensitätstechniken einbauen, um beispielsweise relativ zeiteffizient Isolationsübungen absolvieren zu können und gleichzeitig da vielleicht auch diese mentale Erschöpfung zu umgehen, weil ich eben nicht 4 oder 5 Straight-Sätze ausführe, sondern wenn man vielleicht mal auf diese spezifische Technik auch eingeht, auf die Myo-Reps, einen Aktivierungssatz ausführt, der vielleicht irgendwo im Bereich von 15 bis 30 Wiederholungen liegt, da vielleicht bis zu einer API 9 arbeitet. Und normalerweise wäre es dann bei der Myo-Rep-Technik so, dass ich ja so 20 Sekunden pausieren würde und dann würde ich meistens eine spezifische Wiederholungszahl bei einem Satz ausführen, dann wieder zum Beispiel 4 oder 5 Wiederholungen oder 5 oder 6 Wiederholungen, wieder 20 Sekunden pausieren und dann wieder das Gleiche, bis ich eine festgelegte API, zum Beispiel API 9 oder 10, also auch Muskelversagen erreichen würde.
Ist das fest definiert? Gibt es da irgendwo eine feste Definition für Myo-Reps? Weil, also ich habe das zum Beispiel jetzt auch ganz oft auch anders geprogrammt, dass ich jetzt gar nicht so diese feste... Da wollte
ich auch noch drauf eingehen.
Also, gerne.
Soweit ich weiß, kommt diese Technik von Borsch Pagelli. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Auf jeden Fall ist das Protokoll relativ fix. Ich glaube, er arbeitet mit 4 Wiederholungen, bis eben bei irgendeinem Satz Muskelversagen erreicht wird. Aber ich lege mich nicht dazu 100% fest. Auf jeden Fall ist es grundsätzlich so die Herangehensweise. Was ich persönlich ganz gern nutze, was ich von Brian Miner übernommen habe, ist, dass man diese Mile-Rep-Technik so nutzt, dass man auch diesen Aktivierungssatz absolviert, heißt irgendwo ein Gewicht verwendet, mit dem man irgendwo zwischen 15 bis 20 oder 15 bis 30 Wiederholungen absolvieren kann, bis zu einer API 9 zum Beispiel oder einer API 8 in den ersten Wochen des Zyklus, und dann 20 Sekunden pausiert und dann anstatt eben eine oder 15 bis 30 Sekunden je nach Übung, und dann anstatt einer fixierten Wiederholungszahl so viele Wiederholungen absolviert, bis man wieder bei API 9 landet. Heißt, man standardisiert bei diesen Mile-Rep-Sätzen oder Cluster-Sätzen, je nachdem, wie man sie bezeichnet, nicht die Wiederholungszahl, sondern man standardisiert die relative Intensität, was eben den Vorteil mit sich bringt, dass du vermutlich den Stimulus pro Satz etwas höher hältst, als wenn du beispielsweise mit einer fixierten Wiederholungszahl arbeitest, die vielleicht in den ersten Sätzen dahingehend den Stimulus reduziert, weil du vielleicht bei einer API 5 oder 6 bist, was in diesem Kontext bei Isolationsübungen vermutlich nicht wirklich stimulativ wäre. Und so gehst du eben vor, bis du deine spezifische Satzanzahl absolviert hast. Heißt, bei dieser Variante benutzt du eben eine fixierte relative Intensität, zum Beispiel API 9, und eine fixierte Satzanzahl. Heißt, du hast zum Beispiel den Aktivierungssatz und dann 3 Back-Off- oder Mile-Rep-Sätze, bei der du immer sozusagen mit dem jeweiligen Gewicht bis zu der API 9 oder bis zu der festgelegten relativen Intensität arbeitest. Und du solltest im Idealfall schauen, dass du, wie du auch in deiner Einführung für Intensitätstechniken genannt hast, über 5 Wiederholungen ungefähr bleibst, dass du sozusagen in der Theorie oder laut Annahme ausreichend Belastungsdauer hast für Hypertrophie. Und wenn du sozusagen schon vor diesem letzten Satz unter 5 Wiederholungen kommst oder sehr nahe bei den 5 Wiederholungen, reduzierst du einfach das Gewicht leicht, sodass du im letzten Satz über 5 Wiederholungen bleibst. Und du kannst es zum Beispiel von Einheit zu Einheit so steigern, wenn eben diese Steigerung durch Anpassung ermöglicht wurde, dass du im Aktivierungssatz mehr Wiederholungen machst und eben dann auch in den jeweiligen Backoff-Sätzen, und durch diese fixierte relative Intensität gewährleistest du eben oder erhöhst die Wahrscheinlichkeit, dass der Stimulus etwas höher ist, als wenn du die Wiederholungen sehr niedrig ansetzt in allen MyRep-Sätzen und dadurch eventuell die relative Intensität leidet.
Ja, ich würde da vielleicht noch ergänzen oder auch nochmal auf die Frage zurückkommen. Generell wurde ja die Frage gestellt, wann mit MyRaps arbeiten. Ich würde allgemein sagen, dass Intensitätstechniken nicht zwangsläufig notwendig sind oder jetzt auch keine heilige Trainingsmethode darstellen, sondern letztlich auch irgendwo ein Werkzeug sind, die man eben im Training verwenden kann, wo es eben auch gewisse Situationen gibt, wo sich sowas zum Beispiel anbietet. Um da jetzt mal ein Beispiel anzuführen, zum Beispiel, wenn eine Person jetzt verletzt ist und vielleicht auch eine Isolationsübung nicht ganz so schwer beladen kann oder einfach bei moderateren Wiederholungszahlen eher Probleme zum Beispiel mit den passiven Strukturen bekommt oder einfach eine gewisse Einschränkung hat, sodass er nicht die volle Anstrengung in das Training reinlenken kann, dann kann man zum Beispiel probieren, mit Intensitätstechniken zu arbeiten, wie zum Beispiel diese Myo-Raps. Und dadurch kannst du halt irgendwo ja den gleichen Mechanismus für Muskelaufbau ansprechen, nur dass du da eben auf eine bisschen andere Weise hinkommst. Und ja, du hast da halt die Möglichkeit, da irgendwo einen effektiven Stimulus wirklich auf die Muskelfasern zu bringen und das im Verhältnis vermutlich bei einer etwas geringeren Last. Was es halt dafür ein sehr, sehr gutes Werkzeug macht, jetzt gerade wenn eine Verletzung zum Beispiel vorliegt. Ansonsten, wo es auch gern verwendet wird, ist zum Beispiel gerade im Bereich Schwachstellen, weil ich jetzt auch nicht sagen muss, dass man, wenn man eine Schwachstelle hat, zwangsläufig Intensitätstechnik machen muss. Aber es gibt zum Beispiel auch Personen, die sich schwer dabei tun, wirklich eine Schwachstelle mit einer angemessenen Nähe zum Muskelversagen zu trainieren. beim Großteil der Arbeitssätze oder vielleicht betrifft das jetzt auch spezifisch nur eine Isolationsübung. Und hier kann es meiner Erfahrung nach ja durchaus Sinn machen, zeitweise auch mal mit so einer Intensitätstechnik zu arbeiten, wo ich sage ich mal, die intuitiv würden die meisten Personen vermutlich leichter ans Muskelversagen kommen. Wenn du jetzt zum Beispiel wie bei der Technik mit sehr kurzen Pausenzeiten arbeitest und ja, die Belastung einfach sehr geballt ist. Also genau. es kann dem einen oder anderen auch dabei helfen, so ein gewisses Gefühl wirklich für die relative Intensität zu entwickeln. Wobei das natürlich auch ganz unabhängig von den Intensitätstechniken auch so funktionieren kann, wenn du hin und wieder zum Beispiel einzelne Sätze Muskelversagen ausführst. Ja, das würde ich vielleicht generell noch anfügen.
Ja, nice. Ja, ich denke auch, dass MyReps ein ganz gutes Tool sind, um halt irgendwo relativ effizient in Bezug zum einen auf die Zeit und auch irgendwo in Bezug auf die psychische Ermüdung, ja, die Muskelfasern an den Grad der vollen Rekrutierung einfach zu bringen. Mhm. Und dass sich das halt vor allen Dingen eben bei Isolationsübungen sehr, sehr stark anbietet. Also ich persönlich programme Wadenheben und Crunches eigentlich fast sehr, sehr häufig einfach im MyRep-Stil und mach's auch relativ ähnlich, so wie du das eben schon geschildert hast. Nicht genauso, weil ich da denke, das ist ein mögliches Modell, aber es gibt ja jetzt keine feste Definition, okay, so musst du MyReps angehen. Mhm. Wie gesagt, man hat einen Aktivierungssatz, da gebe ich dann zum Beispiel auch eben eine Rep-Range vor und dann sage ich, hey, rest einfach so lang, dass du nicht unter 5 Wiederholungen fällst. Und dann ergeben sich die restlichen Sätze und die Pausenzeiten auch so ein bisschen von alleine. Also so gehe ich das Ganze an und bietet sich also dementsprechend an, wenn du einfach nur ein begrenztes Zeitbudget hast und auch einfach mental die Muskel, also für relativ wenig mentale Kosten die Muskelgruppe ganz gut stimulieren willst. Also ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache.
Ja, was man da vielleicht noch anfügen kann, weil vielleicht die Frage im Nachhinein aufkommen würde, ist, wie sich sozusagen MyoRap-Sätze mit Straight-Sets vergleichen lassen. Heißt, wie viele Intensitätssätze oder Sätze bei dieser Technik muss ich machen, um irgendwo den Effekt von Straight-Sets zu erlangen. Da ist einfach die Antwort, das wissen wir nicht. was wir wissen, ist, dass bei gewissen Untersuchungen mit Drop-Sets irgendwo die Vergleichbarkeit gegeben war mit Straight-Sets, wenn ungefähr 1 bis 2 Sätze mehr gemacht wurden. Heißt, wenn du beispielsweise bei einer Übung 3 Straight-Sätze ausführen würdest, würdest du wahrscheinlich, das ist auch erstmal eine reine Hypothese, sozusagen extrapoliert von diesen Ergebnissen, würdest du vermutlich bei dieser Technik ungefähr bei 4 bis 5 Sätzen insgesamt mit Aktivierungssatz inkludiert einen ähnlichen Effekt inkludieren. Heißt, es macht vermutlich Sinn, 1 bis 2 Sätze mehr zu machen, um eben einen ähnlichen Stimulus induzieren zu können.
Ja. Ja, generell Intensitätstechniken, das ist nichts Magisches. Letztendlich sind das einfach nur Sätze mit einer Variation in der Pausenzeit. Das führt natürlich dazu, dass der Stimulus pro Arbeitssatz so ein bisschen unterschiedlich ist. Je kürzer du pausierst, desto ja geringer fällt der Stimulus wahrscheinlich auch irgendwo aus. Aber das Ding ist halt auch, dass der Effekt von Pausenzeiten eben nicht linear ist. Also du bekommst halt nicht immer mehr Hypertrophie, je länger du pausierst. Also irgendwo schon, aber das Ganze ist halt eben nicht linear. Also du bekommst diminishing returns. Du restest 3 Minuten und du bekommst 90% der Gains. Du restest das Doppelte, du restest 6 Minuten, du bekommst da vielleicht nur 95% der Gains. Also das Ganze ist zunehmend ineffizienter. Und MyoRaps oder Intensitätstechniken, das wäre im Prinzip das zeiteffizienteste Training, was man irgendwo ableisten kann. Und das kann halt je nach Situation einfach mehr oder weniger Sinn machen. Hey, wenn du jetzt sagst, ich will so wenig Zeit wie möglich im Gym verbringen und in der Zeit so viel rausholen, wie es geht, ich glaube, dann machen MyoRaps bei oder generell Intensitätstechniken bei Isolationsübungen, wo jetzt nicht so ein großes Maß an Stabilität und auch nicht so große Anforderungen an die kardiovaskuläre Komponente irgendwo gestellt werden, enorm viel Sinn. Aber ja, das muss man halt dann eben, jeder muss man halt für sich selbst irgendwo so ein bisschen entscheiden. Schön. Ja, hey Jungs, was ging hier wieder ab? 1:10 hier für 5 Fragen. Ich glaube, die Fragensteller können sich sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir ja uns doch hier so viel Zeit genommen haben. Also hätte nicht gedacht, dass wir uns so lange mit den Fragestellungen aufhalten, aber es ist echt immer ja interessant, was man da doch irgendwo rausholen kann aus ja so ein paar Sätzen. Ja, wenn man sich hier einfach zusammentut und einfach ein bisschen quatscht. Also hat mir wieder enorm viel Spaß gemacht mit euch. Sehr, sehr geil, dass ihr da wart, euch die Zeit genommen habt. Wie immer verlinke ich unten in den Shownotes eure privaten oder eure Instagram-Accounts und natürlich die AP Methods Website. Da gibt's auch Artikel und da ist euer Coaching-Service beschrieben. Da können sich die Leute, die da Interesse haben, gerne mal näher einlesen. Wunderbar, wie eben schon gesagt, wir packen jetzt nochmal Tracks auf die Playlist drauf. Was habt ihr?
Ja, also ich hab diesmal nichts von Young Duck oder
Oscar. Inconsistency.
Ich nehme diesmal von UFO 361, Do Not Disturb.
Ja, nice. Geil. Ich würde mich mal für einen Klassiker entscheiden. Ich nehme von 50 Cent Window Shopper. Nee. Wenn du es nicht schon drin hast.
Nee. Window Shopper, sehr nice. Oh, ich muss auch mal kurz freestylen. Ich nehme von Vertex One It Up. Ist ein euphorischer Frenchcore-Track. muss man mögen, aber...
Bezeichnung hört sich schon mal gut an. Hör ich mir gleich mal an im Training.
Ja, da fliegt man, hey.
Ich bin gespannt.
Geil, Jungs.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Auch danke dir, Luis.
Für uns gemeinsam gesprochen. Hat Spaß gemacht. Und ja, man sieht sich hoffentlich bald wieder.
Ja, der Wien-Trip steht ja noch aus. Ne?
Oh ja. Yes, der baby.